Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
Was haben Camembert, Joghurt und Kimchi gemeinsam? Es sind alles fermentierte Lebensmittel.
Wusstet ihr, fast ein Drittel der Lebensmittel in unseren Supermärkten ist laut dem Deutschen Bundeszentrum für Ernährung fermentiert? Fermentation oder auch Gärung bedeutet nichts anderes als die Umwandlung von Stoffen. Hefen und Bakterien verwandeln organische Substanz, zum Beispiel unterschiedliche Zucker, in Alkohol oder Säure. Das ist dann abhängig von der Art der Fermentation. Wie das genau funktioniert und warum fermentiertes Obst und Gemüse gut für unsere Gesundheit ist, schauen wir uns heute bei Hashtag Vienna an.
Wir sprechen mit einer Fermentationsexpertin, lernen selbst Radieschen zu fermentieren und finden heraus, wo es in Wien die besten fermentierten Lebensmittel gibt. Ich bin Magdalena Unterweger.
Und ich bin Emily Gorzo.
Lange bevor es Kühlschränke gegeben hat, wurden Lebensmittel durch Fermentation haltbarer gemacht. Bereits vor 10.000 Jahren haben die Menschen in China aus Reis, Honig oder Früchte alkoholische Getränke fermentiert. Also sozusagen eine frühe Form von Bier und Wein.
Beliebt war Fermentation auch auf Schiffen im 18. Jahrhundert. Durch die sonst sehr einseitige Ernährung sind bei manchen Seefahrern nämlich Zähne ausgefallen. Die vielen Vitamine in Sauerkraut oder Kimchi haben verhindert, dass die Seefahrer krank wurden.
Welche unterschiedlichen Arten der Fermentation es gibt, erzählt uns Alexandra Liberda. Wir haben sie in ihrem Geschäft Agora Fermente im 6. Bezirk getroffen, wo sich alles um Fermentation dreht. Dort kann man beispielsweise einen Kombucha-Pilz, den sogenannten Scooby, kaufen, um das Getränk selbst herzustellen.
Genau, das ist dann so eine gelatinöse, schwammige Masse, auch Starter genannt. Natürlich gibt es auch bereits fermentierte Produkte, wie zum Beispiel Sauerkraut, Gemüse oder auch Soßen. Wie und wann sie angefangen hat zu fermentieren und warum fermentiertes Essen und Trinken so gut für die Gesundheit ist, erzählt uns jetzt Alexandra.
Alexandra, erzähl uns einfach mal, wann hast du angefangen, selber zu fermentieren?
Ja, das ist ziemlich lang her. Genau kann ich es nicht datieren, aber es ist sicher schon über 15 Jahre her. Irgendwann kam das Thema Fermentation bunt in mein Leben und das hat mich dann so begeistert, dass ich mich einfach durch die ganze Palette der Fermente durchfermentiert habe.
Was hat dich daran so begeistert?
Ich glaube, die Tatsache, dass diese Mikroorganismen arbeiten und ich das nicht zu 100% beeinflussen kann. Und das ist, beim Kochen kann man das zwar auch nicht immer, aber da liegt es meistens am Können. Beim Fermentieren liegt es auch wirklich tatsächlich nicht immer nur an einem selbst.
Also das heißt, man muss in gewisser Weise die Kontrolle abgeben.
Man muss die Kontrolle abgeben, respektive muss man immer versuchen, diese Lebewesen, und das sind Mikroorganismen, so ein bisschen zu verstehen, warum die das machen. Und das finde ich sehr spannend. Auch wenn man sehr erfahren ist und das immer wieder macht, kriegt man nicht immer konsistente Ergebnisse hin. Also die Ergebnisse sind immer anders. Und das finde ich aber besonders spannend, nicht? Weil, weiß ich nicht, wenn ich jeden Tag eine Biskuitroulade mache, ist die Chance, dass man nach einer Zeit das konsistent gleich gut gelingt, relativ groß. Aber beim Fermentieren sind so viele Einflüsse maßgeblich. Und das hat man ja auch in seiner Komplettheit bei weitem noch nicht verstanden, was das ist. Und das macht das für mich sehr, sehr spannend.
Und hier bei Agora setzt sie ja auf eine wilde Fermentation. Kannst du kurz erklären, was man darunter versteht?
Im Gemüsebereich setzen wir auf wilde Fermentation. Und das heißt, wir tun keine extern gezüchteten Laborbakterien dazu, sondern wir arbeiten mit den Bakterien und Hefen, die sich natürlich am Gemüse befinden. Also wenn ich etwas dazugebe, damit die Fermentation läuft, dann ist das keine wilde Fermentation. Wenn ich quasi mit dem arbeite, was im Produkt sowieso vorhanden ist, dann spricht man von wilder oder spontaner Fermentation.
Jetzt haben wir schon gehört, es sind Mikroorganismen, Bakterien, was da arbeiten. Man muss die Kontrolle so ein bisschen abgeben, aber was sind eigentlich die Vorteile von fermentierten Lebensmitteln?
Neben der Tatsache, dass es einfach toll ist, selbst zu machen, fermentiert ist tatsächlich sehr gesund, weil man diese Mikroorganismen, also diese Bakterien, beim Gemüse sind es primär diese milchsauren Bakterien oder Lactobacillen, die hier arbeiten und die man einsetzt. und die befinden sich auch in unserem Darmtrakt und sorgen dort für eine gute Verdauung. Und man macht zweierlei Dinge eigentlich. Man setzt diese Bakterien ein, damit sie das Lebensmittel vorverdauen, sprich sie brechen Zucker auf und verstoffwechseln den. Das heißt, das Lebensmittel wird bekömmlicher, wir müssen dann nicht so viel arbeiten. Und andererseits ist es so, dass wenn man diese Lebensmittel isst, diese Bakterien quasi seinem Verdauungstrakt zuführt und der profitiert davon, vor allem dann, wenn er zu wenig von ihnen hat. Und das ist schnell mal so, wenn man Antibiotikakuren oder Ähnliches gemacht hat oder eben Verdauungsprobleme hat. Das Ganze gilt aber nur dann, wenn diese Lebensmittel unpasteurisiert sind. Das heißt, sie wurden nicht erhitzt und leider ist bei uns in so gängige Kimchis und Sauerkrauts sind fast zur Gänze pasteurisiert.
Warum eben muss es unpasteurisiert bleiben?
Pasteurisation ist ein Erhitzungsverfahren und die Bakterien, die wir hier fördern wollen, sind hitzeempfindlich. Sie sterben ab einer Temperatur über 40 Grad. Das heißt, wenn ich mein Sauerkraut sprudelnd koche, dann sind die guten Bakterien tot.
Über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich die Haltbarkeit, was Fermentation ja mit sich bringt. Welche Erfahrungen habt ihr da dann gemacht?
Man muss da immer differenzieren, weil Haltbarmachung ist Fermentation dann, wenn es in den sauren Bereich geht, also Gemüsebereich. Dort macht man quasi über die Säuerung, die die Bakterien liefern. Also wir tun ja die Säure nicht dazu, die kommt von den Bakterien. Die macht das Lebensmittel stabil, macht es auch lebensmittelsicher und haltbar. Wenn wir in den Schimmelbereich denken, dann ist das anders. Da macht man die Lebensmittel mit eigentlich nicht wirklich haltbarer. Die getrocknete Sojabohne wäre viel länger haltbar, aber man macht sie essentiell bekömmlicher. Und diese Schimmelfermente lösen ganz viele Vitamine und Nährstoffe raus und das ist der Vorteil quasi von dieser Schiene.
Sind das so die zwei herkömmlichsten Arten?
Die größte Gruppe wahrscheinlich ist die alkoholische Gärung, oder? Das ist auch eine Fermentation. Eine wichtige Gruppe ist sicher auch noch die essigsaure Gärung. Da kommt der Essig dazu, aber auch Kombucha hat sehr viele Aspekte der essigsauren Gärung. Ich hätte mal gesagt, diese vier Gruppen sind so die relevanten großen im Lebensmittelbereich.
Fermentation ist also nicht gleich Fermentation. Es gibt vier Arten. Wie Alexandra erzählt hat, ist die alkoholische Fermentation die häufigste Form. Hefepilze und Bakterien wandeln zum Beispiel den Zucker in der Weintraube zu Alkohol um. Und das ist der erste Schritt in der Weinherstellung. Aber auch Bier oder Sekt wird so gemacht.
Und aus diesem Wein kann jetzt durch weitere Fermentation Essig werden. Dabei wandeln Essigsäurebakterien den Alkohol mit Hilfe von Sauerstoff in Essigsäure um.
Und wenn wir an Sauerkraut oder Kimchi denken, ist das eine Milchsäurefermentation. Die Mikroorganismen zersetzen Ballaststoffe und Stärke in Gemüse und es entstehen Milchsäuren. Daher kommt der typische säuerliche Geschmack vom Sauerkraut.
Und dann gibt es noch die Fermentation mit Schimmelpilzen. Dabei werden Edelschimmelpilzkulturen in Milchprodukten, Gemüse oder Hülsenfrüchten eingesetzt. Durch diese Kulturen entstehen dann Proteine und Kohlenhydrate, die zum Beispiel aus Sojabohnen Tempeh machen. Wir haben jetzt schon einiges über den Fermentationsprozess gehört. Wir wollen jetzt aber wissen, wie man zu Hause selbst fermentieren kann.
Ich habe hier einen Bund Bioradieschen und ich habe die eigentlich jetzt nur grob abgespült, dass da keine Erde dran ist. Also man braucht die jetzt gar nicht intensiv schrubben oder irgendwas, sondern nur schauen, dass sie in Ordnung sind und die schauen wunderbar aus. Also keine angebeckten Stellen, nichts, was man wegschneiden müsste. Und ich nehme die jetzt einfach und zupfe da oder schneide da einfach ein bisschen was weg von dem Grün. Muss man auch gar nicht, da kann man gerne ein bisschen dran lassen. Und dann habe ich noch ein bisschen Knoblauch. Den schneide ich einfach nur in der Mitte durch. Und der kommt unten rein. Und dann kommt ein bisschen Senf. Und sprich, ich schaue jetzt, dass das gut gewürzt ist. Warum ist das wichtig? Weil die Radieschen kommen jetzt in das Glas und dann kommt Wasser drauf, Salzwasser. Und die Schwierigkeit bei Fermenten, die mit Salzwasser arbeiten, ist, dass die Radieschen natürlich ihren Radieschengeschmack an das Salzwasser abgeben und gleichzeitig Salzwasser aufnehmen. Und dieser Austausch, also dieser Osmoseprozess, den wir hier haben, den nützen wir und sagen, na gut, wenn das Radieschengeschmack abgibt und dadurch etwas anderes aufnimmt, ist, was es aufnimmt, soll etwas sein, was sehr schmackhaft ist. Das heißt, ich mache eine sehr schmackhafte Würzlage in dem Fall. Und das habe ich hier, ein Lorbeerblatt können wir noch reintun, dass das Radieschen dann schlussendlich toll schmeckt. Und was ich jetzt noch tue, ist, weil die Fermentation würde die Radieschen ausbleichen, also wird sie auch ausbleichen, und ich mag gern so schöne rosarote Radieschen, wie es hier gibt. Und deswegen färbe ich mir jetzt mein Wasser ein und gebe ein bisschen Hibiskusblüten rein. Die machen auch ein bisschen was für den Geschmack, aber primär für die Farbe. Und schütte jetzt da Wasser rein. Und jetzt kommt der einzig wirklich komplizierte Schritt. Jetzt muss ich mir ausrechnen, wie viel Wasser ich da reingegeben habe. Ich muss mir ausrechnen, wie viel 3% Salz sind. Das heißt, wir salzen einen Liter Wasser mit 30 Gramm Salz. Und jetzt wird das zugemacht. Und ich drücke das jetzt richtig fest runter.
So. Natürlich nicht nur Radieschen können so fermentiert werden. Das funktioniert auch mit anderen Gemüsesorten. Es gibt aber einige Dinge, die unbedingt zu beachten sind.
Ganz wichtig ist, dass das Gemüse komplett mit der Flüssigkeit bedeckt ist, erklärt uns Alexandra. Damit die Radieschen unten bleiben, kann man einfach einen Stein ins Glas geben.
Die Radieschen schwimmen ja oben auf. Und wenn sie oben aufschwimmen, dann hängen sie in der Luft. Und wenn sie in der Luft hängen, dann kann es sein, dass sie schimmeln. Und der Stein hilft jetzt, die quasi runterzudrücken. Jetzt können sie nicht mehr rauf und jetzt kann es auch nicht schimmeln. Und Schimmel ist tatsächlich das Einzige, was hier in dem Fall problematisch wäre. Und das ist jetzt verunmöglicht.
Und wenn alles luftdicht verschlossen ist, kann man die Radieschen nach 1 bis 2 Wochen genießen.
So, jetzt wissen wir, wie man selber Gemüse fermentieren kann. Aber wo gibt es eigentlich in Wien fermentierte Lebensmittel zu kaufen? Unser erster Stopp führt uns in den 13. Bezirk, in die Cantina della Cucina. Das war auch der einzige Standort, wo wir direkt vor Ort gegessen haben. Hören wir mal rein, was wir da probiert haben und wie es uns geschmeckt hat.
So, was haben wir dort probiert? Wir haben ein selbst kultiviertes Joghurt bekommen. Es war schon mit Brownie-Geschmack, also es war, sage ich jetzt mal, ein bisschen geschmacklich verfeinert. Aber an sich hat es sehr gut geschmeckt.
Und ich finde schon, es hat ein bisschen saurer wie ein klassisches Joghurt, was man jetzt irgendwie im Supermarkt kauft, geschmeckt. Mhm.
Man schmeckt schon, dass das Joghurt anders ist als das im Supermarkt, das auf jeden Fall. Und auch, dass das Joghurt an sich auf jeden Fall ungesüßt war. Schmeckt man auch raus.
Dann haben wir noch ein hausgemachtes fermentiertes Gingerbier bekommen. Mhm. Also Ingwer-Limonade, jetzt sehr einfach übersetzt, würde ich jetzt mal sagen. Sie war erfrischend. Mir war es die Spur zu wenig süß. Also, weil man es trotzdem eigentlich mit so einer Limonade oder halt einem Gingerbier gerechnet hat, war es mir dann zu wenig süß. Eher zu sehr wasserig.
Ich fand es an sich sehr, sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass man es natürlich hätte ein bisschen mehr süßen können, um so ein bisschen mehr erfrischungsgetränkmäßig zu machen. Ich könnte mir da so ein Honig oder so irgendwas gut drin vorstellen. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass so viel Eis im Glas war, weil ich finde, das hat den Geschmack noch einmal ein bisschen wässriger gemacht. Und es hat eh schon so einen leichten Geschmack. Ich glaube, ohne Eis oder mit viel weniger Eis wäre es vielleicht ein bisschen mehr geschmacklich durchgekommen.
Wir haben Augora Fermente heute ja schon kennengelernt. Dort haben wir auch für unsere Verkostung eingekauft. Was wir da mitgenommen haben, hört ihr jetzt.
Opa. Recht kompakt zum Runterstechen.
Sehr feste Konsistenz auf jeden Fall mal. Schmeckt halt nach getrockneten Kichererbsen irgendwie.
Also roh, recht geschmackslos, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Es hat eine angenehme Konsistenz, es hat schon einen gewissen Biss. Mhm. Aber mal schauen, was das Angebratene kann.
Mhm. Angebraten finde ich es viel besser.
Da schmeckt man die Kichererbsen mehr.
Genau.
Aber es ist gut. Also es ist so,
Es hat ein bisschen was Nussiges.
Es ist nur in Olivenöl angebraten. Aber es wird knusprig teilweise, aber es ist trotzdem nicht mehr ganz so hart zum Oberstechen. Es wird irgendwie weicher.
Weil es ist schon gut. Ich habe wenig Vergleichswert, muss ich sagen, weil ich sowas eher weniger esse. Aber gewürzt ist es sicher viel besser. Geschmacklich ist es trotzdem gut.
Es ist schon lecker, es ist sehr nussig. Aber natürlich braucht man schon noch zusätzlich Gewürze, glaube ich, dass es halt richtig gut ist.
Ja. Ich komme nicht drüber hinweg, dass es ausschaut wie Mais.
Es erinnert sehr an kleine Maiskörner, die was einfach zusammengepresst sind. Was ihr jetzt gerade hört, ist
Kefis.
Kefis, fermentierte Soda. Es ist ein kleines grünes Fläschchen. Und
es hat Kefirstückchen.
So kleine weiße Bröckchen, würde ich es jetzt beschreiben.
Und es ist ordentlich sodahaltig.
Dann machen wir es mal auf. Die Farbe ist interessant.
Es ist viel gelblicher, als es von der Flasche draußen ausschaut. Ja, es riecht schon wirklich fermentiert. Es riecht, wie wenn man ein fermentiertes Glas aufmacht.
An was es mir im ersten Moment erinnert hat, waren so ein Apfelcider.
Ja.
Aber dann kuscht man mal dann. Cheers.
Ich weiß nicht, woran mich das erinnert, aber es erinnert mich an was.
Bleibt beim Apfelcider, aber in bitter. Ja, ist jetzt nicht mein Lieblingsgetränk, glaube ich.
Nein, also zu einem Essen würde es mich jetzt nicht so reizen. Ich finde es etwas Bieriges vom Geschmack, außer dass es natürlich bitter ist.
Aber es ist alkoholfrei.
Aber schon interessant. Also nach ein paar Schlucken wird es besser, finde ich.
An so heißen Sommertagen?
Vielleicht sogar auf Eis oder so.
Ja, stelle ich mir schon erfrischend vor.
Da waren wir zuletzt ein bisschen unentschlossen, ob uns das geschmeckt hat oder nicht. Aber ein interessantes Getränk und gesund ist es auf jeden Fall.
Last but not least hat uns das Thema Fermentation in den Sippenbezirk geführt. Ins Espresso-Buffet. Die Auswahl an fermentierten Lebensmitteln war sehr klein. Es gab nur klassisches Sauerkraut, das wir dann mitgenommen haben.
Es riecht so gut.
Es riecht sehr klassisch nach Sauerkraut. Es ist knackig.
Sehr gut.
Mhm.
Also so richtig ein Unterschied zu Sauerkraut, wie ich ihn normal esse, schmecke ich jetzt nicht. Außer, dass er vielleicht extrem gut ist einfach.
Ich finde, ich kenne halt klassisches Sauerkraut vor allem warm.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist halt der Unterschied. Das ist jetzt kalt, das ist frisch aus dem Kühlschrank. Und ein bisschen knackiger ist es.
Viel knackiger sogar.
Nach einem ganzen Tag voller fermentierter Lebensmittel habe ich vorerst mal genug von den teilweise interessanten Geschmäckern, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das fermentierte Soda, also Kefis, brauche ich in nächster Zeit auch nicht mehr. Aber das Glas Sauerkraut, muss ich sagen, ist ziemlich schnell leer gewesen und auch den Kichererbsentempel habe ich nach der Verkostung direkt aufgegessen.
Ich war ja sehr begeistert vom Joghurt, aber ich muss sagen, das Gingerbier würde ich wahrscheinlich nicht nochmal bestellen.
Die gesundheitlichen Vorteile für unseren Darm haben wir zwar jetzt nicht direkt gespürt, spannend war es aber auf jeden Fall zu sehen, wie vielfältig fermentierte Lebensmittel in Wien angeboten werden.
Hashtag Vienna, das Stadtmagazin. Am Donnerstag ab 10. Alle Infos auf radio-radieschen.at.